Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Moin, Tobi.
Moin, Rüdiger. Grüß dich.
Heute nehmen wir zu wirklich einer sehr frühen Zeit auf. Also am Sonntag, morgen ist es noch nicht mal 8 Uhr. Aber trotzdem, wir haben uns schon vor den Rechnern versammelt und nehmen Podcast auf.
Und ich habe tatsächlich sogar schon geduscht und gefrühstückt.
Oh, wow, okay.
Ja. Ja. Du, ich habe eine Frage an dich. Du schickst mir doch immer ganz gern so von Instagram oder wo auch immer du was findest, irgendwas, worüber du lachen kannst.
Ja, das klingt nach mir, ja.
Ja, aber wann schickst denn du mal was richtig Witziges, wo auch andere drüber lachen können?
Hey, wieso? Ich finde das immer super witzig.
Nee, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja Hilfe im Netz. Also Menschen, die quasi schon die lustigsten Sachen vorab raussuchen und dann quasi weiterverbreiten. Hast du schon mal was von Twitter-Perlen gehört?
Ja, klar, Twitter-Perlen, überragend. Das ist wirklich die Creme de la Creme. Super.
Twitter-Perlen ist ein Account, den es übrigens nicht nur auf Twitter oder heute X gibt, sondern eben auch bei Threads oder Blue Sky und auch im Web. Twitter-Perlen fragt, wenn sie einen lustigen Post von irgendjemand finden, hey, dürfen wir deinen Post weiterverbreiten? Also erstmal finde ich das sehr positiv. Die nehmen den nicht einfach und schicken den weiter, wie so viele 1000 andere, sondern die fragen erstmal nach, was ja durchaus fair ist. Und du hast mir letztens tatsächlich was geschickt, aber bevor ich das erzähle, wollte ich sagen, ich war auch schon mal bei Twitter-Perlen. Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, das war mit deinem Lufthansa-Video, oder?
Genau, so ist es. Das war am 13.10.2021. Ich habe extra nachgeguckt. 21, alter Falter. Da habe ich, als ich mal wieder geflogen bin, am Münchner Flughafen den Aufruf der Lufthansa-Maschine nach Toulouse aufgezeichnet. Und für alle, die es nicht kennen, da sagte eine Stimme wunderschön: This is your final call for your Starlines flight LH22 to Toulouse. Und das haben offensichtlich so viele Leute witzig gefunden, dass auch die Twitter-Perlen drauf kamen. Und es gibt sogar einen Artikel in der Münchner TZ. Verlinke ich in den Shownotes einfach.
Ja, also kannst du mir nicht erzählen, dass der Lufthansa, das ist kein Zufall. Da war bei Lufthansa einer sehr, sehr witzig.
Finde ich auch witzig. Natürlich war das Absicht. Es gibt ja auch, ich habe dann auch gelernt, es gibt auch noch andere. Es gibt also den Flug 666 nach Hell. Also Helsinki, H-E-L in dem Fall, also in die Hölle. Auch das ist sicherlich eine Spielerei, die nicht ganz unabsichtlich war.
Das wäre schon witziger, wenn das ein Flug nach Rom wäre. Aber das wäre schon auch witzig. Aber bei Twitter-Perlen war letztens noch was anderes. Das habe ich dir weitergeschickt, weil es klang schon ein bisschen komisch, sage ich mal. Ja, also
richtig.
Hat einer geschrieben, er hat ein Bluetooth-Schloss für sein Fahrrad, das automatisch das Fahrrad entriegelt, wenn er sich nähert mit seinem Handy, ne?
Genau, also er schreibt eigentlich über einen Kumpel hier. Ich lese mal vor, Christian-Schlotter schrieb, ein Kumpel hat ein Bluetooth-Schloss-Fahrrad, das verriegelt, wenn das Handy außer Reichweite ist. Also sehr cool und eigentlich sehr komfortabel. Und nun ratet mal, schreibt er hier weiter, wer sich aufs Maul gelegt hat, als neulich auf dem Rückweg vom Feiern sein Handy leer ging. Mhm. Und dann haben wir beide erstmal geschmunzelt und dann haben wir gedacht, ernsthaft? Also wer baut solche Schlösser? Weil das wird ja öfters vorkommen.
Und vor allem ist ja nicht nur witzig, sondern ist ja lebensgefährlich. Du fährst in voller Fahrt, dein Handy-Akku ist leer, das Schloss verriegelt und du segelst einmal über den Lenker.
Genau, und deswegen habe ich mich mal auf die Suche bei Amazon gemacht nach solchen Schlössern. Also zum einen, es muss ja zwangsläufig so ein fest verbautes Speichenschloss sein, was man auch früher an meinem Bonanza-Rad hatte, weißt du, wo das einfach so festgeschraubt ist am Rahmen und dann schiebt man quasi so einen gebogenen Bügel einmal durch die Speichen und dann kommt so ein kleiner Schlüssel, ploppt dann raus und den nimmt man mit. Also es muss ein solches Schloss sein, weil sonst hätte das während der Fahrt nicht verriegeln können. Da gibt es tatsächlich ein paar. Eines, ein sehr teures, muss man dazu sagen, eine Markenqualität von iLocket Pro heißt es. Und es gibt noch so ein Kieler Modell, das schaut dem Ganzen überraschenderweise sehr, sehr ähnlich. Heißt auch fast so, aber ist deutlich, deutlich billiger und hat wohl auch ein ganz anderes, kann man wohl auch mit der Hand verbiegen, wenn es ist. So, bei beiden Schlössern steht automatisches Aufschließen bei Näherung, sobald sie zu ihrem Fahrrad gehen. Aufschließen steht explizit da. Es erkennt sie und vollautomatisch verschließen geht per App oder mit Handsender. Und wahrscheinlich auch manuell.
So wie du es bei Autos eigentlich auch die ganze Zeit hattest und bei den meisten Autos auch mittlerweile als extra verfügbar ist. Also du näherst dich dem Auto mit dem Schlüssel in der Tasche, Auto geht auf.
Genau.
Du gehst weg, aber es geht nicht automatisch zu. Also es gibt wohl Autos, die es können, aber normalerweise machen die es nicht, weil die eben sagen, hey, es kann ja sein, dass du vom Auto weggehst und da sitzt noch jemand drin zum Beispiel. Ja? Ja. Und wenn du das Auto verriegelst und Alarmanlage geht los, schlecht, wenn da noch jemand drin sitzt zum Beispiel.
Richtig, wobei es beim Auto wahrscheinlich möglich ist, da sind genügend Sensoren drin, zu erkennen, ja, ob da noch was ist oder nicht. Aber beim Fahrrad ist das ja alles weg. Also eigentlich müssen wir jetzt den Aufruf machen an Christian-Schlotter und oder an die Twitter-Perlen. Weil vielleicht täuschen wir uns ja, aber wir glauben, dass dieser Tweet ein Fake ist oder beziehungsweise einfach nur eine nette Geschichte, ein Witz, den sich jemand ausgedacht hat, aber dass es dieses Schloss nicht in Wirklichkeit gibt. Aber falls dem so ist, würde ich ja nach Canossa kriechen. Deswegen ein kurzer Aufruf, findet dieses Schloss für uns und dann spende ich 50 € an verwaiste Fahrradschlösser oder sowas.
Willst du sagen, im Internet gibt es Fakes? Also das wäre ja wirklich...
Das wäre eine News, Tobi. Das würden wir ja hier mal prüfen. Nein, ich möchte eigentlich, dass die Leute mir das Gegenteil beweisen. Und mal schauen, vielleicht findet ja jemand eins. Ich hab's nicht gefunden.
Ich bin gespannt. Es klingt auf jeden Fall spannend für jemand, der faul ist und sein Fahrrad gerne schnell abschließen will oder öffnen will. Klingt nach einer ganz guten Idee.
Apropos schnell. Ja. Ich habe eine App genannt bekommen von einem Kumpel von mir, die ist auch super schnell, die heißt Backup to Go und sowas hatte ich eigentlich immer schon gesucht, deswegen wollte ich dir kurz davon erzählen. Backup to Go für Mac ist kostenlos von einer so einer Free- oder Shareware-Gruppe, Ohanaware heißen die, und der macht Folgendes, da steht drin, völlig automatisch, wenn du einen bestimmten USB-Stick anschließt mit einem bestimmten Namen, den du also vorher vorkonfiguriert hast, zum Beispiel Backup oder sonst irgendwas, wenn du den nur ansteckst, dann merkt er das automatisch und kopiert 5 Ordner, die du vorher konfiguriert hast oder 7 oder nur 2 oder was auch immer, automatisch auf diesen Backup, auf diesen USB-Stick und wirft den dann auch gleich wieder aus.
Ah, das ist cool. Das ist cool. Also nicht so rum, dass du quasi wie Dropbox das machst, du steckst einen USB-Stick an, dir fragen, sollen wir es direkt alles kopieren, was auf dem Stick ist, sondern du sicherst lokal Daten auf diesen Stick, wenn du ihn anschließt.
Genau, und das ist nicht als Backup-Ersatz gedacht, also dafür reicht's halt nicht aus, sondern einfach noch als zusätzliches Quick-Backup, vor allem, wie gesagt, wenn da alles vollautomatisch geht, ist das eigentlich spitzenmäßig zu anschließen, weil ich hätte dann zum Beispiel so einen super kleinen USB-Stick in mein ich habe ja so einen USB-C-Adapter, wo dann noch irgendwie 5 andere USB-Slots drin sind, A und ein HDMI-Anschluss und so weiter, kennst du ja. Und da hätte ich so einen festen Mini-Micro-USB-Stick eingesteckt und jedes Mal, wenn ich diesen Adapter gebraucht hätte, hätte ich gewusst, dass meine Präsentationen oder meine Rechnungen und so weiter alle gesichert sind. Habe ich gedacht. Aber funktioniert nicht. Denn was diese App macht, nee, ist zwar schon alles.
Jetzt hast du mich so nass gemacht und kannst mich nicht abtrocknen, Tobi, toll.
Das funktioniert nur, wenn die App offen ist. Die startet aber nicht automatisch und läuft auch nicht irgendwie im Hintergrund, sondern du müsstest dieses Fenster permanent offen haben.
Das ist wahrscheinlich eine Betriebssystem-rechte Geschichte, oder? Dass du
vermute ich auch, aber es macht natürlich dann einfach schlichtweg gar keinen Sinn, weil wenn ich jetzt den USB-Stick ansticke und dann auch noch die App starte, dann, wenn das Einzige, was er mir dann spart, ist das Rüberziehen des Ordners und das Auswerfen des Laufwerks. Dann ich hätte es halt tatsächlich gerne so, dass es anders läuft.
Ja, aber gut, ich meine, das könnte man auch mit Skripten ja lösen letzten Endes. Du könntest ja so einen Cron-Task machen, der alle Minute schaut, wenn der USB-Stick gemountet ist, dann schiebt die Dateien rüber. Es müsste im Hintergrund auch laufen. Also warum die App das nicht kann, weil wenn es unter macOS läuft oder unter Windows läuft, kannst du den Hintergrundprozess eigentlich haben und kannst ihnen auch die Rechte geben für das alles. Also komisch. Müssen wir mal gucken, ob es vielleicht eine Alternative gibt, aber die Idee, so ein Quick-Backup von bestimmten Verzeichnissen zu machen, finde ich mal sehr gut.
Du hast aber auch noch irgendwie so zwei Kurzthemen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe nämlich auch noch einen, aber ich löse dich erstmal vor, weil ich habe jetzt schon viel gequatscht.
Ja, du, also was heißt Kurzthemen? Also ich erzähle ja immer ein bisschen, was ich mit meinem 3D-Drucker mache, ja. Und ich habe eine neue Welt aufgestoßen. Ja? Und zwar kann ich jetzt auch Gummi drucken. Okay. Also es gibt das Material TPU, das ist also ganz, also relativ weiches Material, was dann am Ende wie Gummi rauskommt. Und es ist ein bisschen komplizierter zu drucken, weil du musst auf die Temperaturen genau aufpassen, du musst auch den Drucker, der muss auch verschlossen sein dafür. Also du kannst auch nicht mit jedem Drucker machen. Aber das hat perfekt funktioniert. Und ich bin total begeistert. Also das, ich habe gedruckt, also ich habe was Blödes gedruckt, ich habe ein Armband gedruckt, wo meine Telefonnummer draufsteht. Ja.
Damit du nicht also, verloren gehst.
Ja, genau. Ja. Nee, die kann ich im Park verteilen, weißt du, wenn ich jemanden sehe, so, hey. Nein, das ist natürlich für die Kinder, damit die nicht verloren gehen. Ja. Und also das ist schon anders als mit dem normalen Materialdrucken, weil du hast dann quasi so eine warme Gummimasse auf der Druckplatte. Die kriegst du erstmal schwer ab. Also es ist dann sehr, sehr, sehr schwer abzukriegen. Du kriegst auch, also es kommt auch nicht so sauber raus wie das Plastik. Aber es funktioniert. Also es ist nochmal eine neue Möglichkeit, auch Dinge zu drucken. Also ein Kollege von mir, der druckt zum Beispiel Dichtungen dafür. Also für all seine Einsatzzwecke. Er sagt, hey, kauf doch jetzt keine Packung Dichtung, druck mir einfach eine.
Ach Quatsch. Ja? Ist ja spannend. Okay, jetzt meine Dichtung brauche ich jetzt nicht so häufig, dass ich mir dafür einen extra Drucker anschaffen würde. Ich frage mich auch, was man sonst so wirklich aus Gummi hat und nicht aus Kunststoff. Also so Anti-Rutsch-Dinger unter irgendwas, aber die gibt's ja auch selbstklebend für ein paar Cent im Baumarkt. Radiergummis, kann man damit drucken? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, Radiergummis, nee, das ist relativ stabil, also damit kannst du rumrubbeln, da wird nichts abgehen. Ich habe jetzt auch noch keinen großen Einsatzzweck. Das war einfach nur ein Test. Das Material kostet ungefähr genauso viel wie das Plastik. Also es ist jetzt nicht besonders teuer, wenn du das jetzt mal probieren willst oder sowas.
Musstest du die Düse tauschen oder geht das?
Nee, du kannst, also du musst es quasi extern an den Drucker hängen. Du kannst auch nicht mehrfarbig drucken. Du kannst nur eine Farbe drucken. Du musst sonst nichts tauschen. Der Drucker kann das.
Ach,
du musst
was.
Nur einstellen, dass du mit anderen Temperaturen druckst sozusagen, aber das ist alles relativ easy. Da war ich überrascht. Also,
ja, dann schauen wir doch mal, ob vielleicht noch irgendwie eine Hörerin oder ein Hörer eine Idee hat, was man damit drucken kann. Also wir suchen nicht nur ein Fahrradschloss, wir suchen auch einen Einsatzzweck für einen 3D-Drucker vom Rüdiger.
Ja, also Armbänder habe ich schon. Wenn noch jemand eine bessere Idee hat, gerne her damit. Gerne her damit.
Na, da wird's ja irgendwas geben, sicher. Gibt's da nicht in Makerworld oder sowas irgendwie 1000 Leute, ja, die irgendwie gesagt haben, nimm das?
Ja, da gibt's 1000 Sachen, gibt's halt diese klassischen Spielzeuge aus Gummi und so weiter. Okay. Also gibt's 1000 Sachen, aber da war jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, boah, das ist jetzt ja, das erleichtert mein Leben jetzt massiv, weil ich das jetzt in Gummi drucken kann. Ja.
Okay. Und deine Aufräumdinger in den Schubladen machen aus Gummi keinen Sinn.
Jetzt machst du ein ganz neues Thema auf. Ich habe die Werkstatt jetzt optimiert. Und zwar, ich habe mir von Ikea so eine Hintergrundplatte bestellt. Die heißt Skadis, glaube ich. Das ist einfach nur eine Platte mit Löchern. Und dann ist so standardisiert, kannst du quasi Einsätze für diese Platte kaufen, dass du Sachen aufhängen kannst. Und da gibt es alles zum Drucken. Also du kannst jedes beliebige Werkzeug, was es gibt, suchst du quasi eine Vorlage und kannst es dann an diese Wand hängen. Ich liebe das. Das ist aufgeräumt. Das ist perfekt.
Ich habe da für 5 Euro bei Lidl, glaube ich, war es, so ein 40 Zentimeter Magnet-Dingsbums-Streifen, an dem hängt alles ohne Druckdings.
Es schaut aber nicht geil aus. Wir können ja mal beide Bilder posten und sagen, wer findet was besser? Was ist schöner?
Ja, machen wir. Also und vor allem was ist praktischer vielleicht? Sollten wir das auch machen?
Ja, okay. Was ist schöner, was ist praktischer? Okay.
Letztes Thema vor dem Großen, weil wir haben heute noch ein großes Thema, das wir auch schon in den letzten Folgen angeteasert haben. Aber ich habe noch eine kleine. Natürlich kennst du es, aber ich frage dich trotzdem. Kennst du Doodle?
Ja klar. Termine vereinbaren, dass man sozusagen mehrere Leute unter einen Hut bringt und sagt, wann passt es dir, wann passt es den anderen.
Genau, Doodle nutzen wir zum Beispiel im Verwaltungsbeirat, wenn man da so eine Sitzung hat und irgendwie 7 Leute, die völlig unterschiedliche Leben haben, irgendwie gleichzeitig um 19.30 Uhr sich irgendwo treffen müssen und über Finanzen einer, was weiß ich, Wohngemeinschaft oder sonst irgendwas sprechen. Genau so ist es. Und kennst du Noodle?
Noodle? Nee.
Ja, schau. Also Doodle mit D-O-O geschrieben. Da gibt's eine Alternative, die heißt Noodle mit N-U-U geschrieben. Und Noodle ist von digitalcourage.de. Also wenn du noodle.digitalcourage.de machst, hast du ein Doodle ohne Tracking. Die haben das Ding nachgebaut, ohne dass du da irgendwie 15 E-Mail-Adressen hinterlegen muss, die dann irgendwie über, keine Ahnung, Timbuktu oder sonst irgendwas verkauft werden. Nein, da kannst du quasi dasselbe machen wie mit Doodle, bloß, ich denke jetzt mal, Datenschutz-safe, ohne dass deine Daten da verschwinden. Und da muss ich sagen, vielen Dank, meine Damen und Herren, bei digitalcourage.de. Das finde ich grandios und wir nutzen jetzt tatsächlich nur noch Noodle statt Doodle.
Ja, so super Tipp. Und jetzt hast du vor ein paar Folgen hast du erzählt, du warst unterwegs und hast auf deinem Handy eine Notification bekommen von Bolt. Also sprich, du bist gelandet und bevor du dein Handy aus dem Flugmodus rausgenommen hast.
Nein, Flugmodus habe ich rausgenommen.
Okay, Flugmodus war draußen. Du hast und also
in dieser Sekunde, als der raus war, kam, hey, auch in Prag ist Bolt verfügbar. Mhm. Ich hatte aber noch kein Netz. Und wie gesagt, ich war noch nicht mal eine Sekunde war das Ding aus. Und das war das Entscheidende, die Bolt-App lief nicht. Und die Bolt-App hat nur Ortungsberechtigung auf meinem Handy, wenn die App läuft. Und sie lief nicht. So. Und dann haben wir uns gefragt.
Seit längerer Zeit nicht, hast du gesagt. Also die App war seit Wochen nicht in Benutzung.
Genau, etwa 3 Wochen nicht in Benutzung und ich hatte das Handy sogar zwischendurch, kann ich mich sogar erinnern, neu gestartet. Deswegen, das konnte es nicht sein und ich wollte wissen von Bolt, hey, wie trackt ihr mich? Und dann habe ich dem Datenschutzbeauftragten geschrieben.
Und der hat auch geantwortet, auch in einer guten Zeit eigentlich, ne? Mhm. Und also bevor wir das jetzt sagen, was der gesagt hat, wir haben es auch nochmal verifiziert mit einem Entwickler, der auch hier öfter zuhört. Der IFO hat uns da ein paar sehr gute Tipps gegeben, aber sag doch erstmal, was der Datenschutzbeauftragte gesagt hat.
Genau, also erstmal tatsächlich ein Lob auch an Bolt. Ich habe am 5.4. die Anfrage gestellt, am 9.4. kam, wir haben ihre Daten erhalten und es dauert noch ein bisschen und am 25.4. haben sie dann tatsächlich sehr ausführlich geantwortet und haben mir erstmal meine bei ihnen gespeicherten Daten geschickt. Da steht also drin, welche Fahrten ich mit denen gemacht habe, also sowohl mit einem Bolt-Taxi als auch mit diesen E-Scootern, welche Fahrt abgebrochen wurde, bevor der Fahrer kam und so weiter und so fort. Also da war alles drin. Was ein bisschen strange war, ist, du musst eine Mail schicken, das kommt auch nur beim Datenschutzbeauftragten an, wenn du in das Subject reinschreibst, zu Händen des Datenschutzbeauftragten. Also du hast keine eigene E-Mail-Adresse, sondern du schickst an, ich weiß jetzt gar nicht mal, Mail-Ad oder Support-Ad, keine Ahnung, und musst im Subject reinschreiben, dass die für den Datenschutzbeauftragten ist.
Das steht irgendwo auf der Seite wahrscheinlich, dass es da hinterlegt, dass du schreiben musst.
Richtig. Geantwortet haben dann, wie es bei solchen Unternehmen eher typisch ist, Martin und Hermine von Bolt. Also da schreibt jetzt nicht der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte, sondern da kommt immer jemand anders und unten steht Martin oder Hermine von Bolt und Hermine. Also ich weiß jetzt gar nicht. Und es war auch, liest sich auch alles übersetzt und es sind spürbar Textbausteine. Also da hat jetzt wirklich einer nur 3 Sachen zusammengeklickt, vielleicht sogar auch eine KI. Also Lowercase am Satz anfangen und ganz komisch. So, pass auf, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt die spannende Lösung, wie Bolt einen trackt, obwohl sie einen gar nicht tracken dürfen. Und zwar schreibt er hier, Apple, also ich habe ja ein iPhone, Apple ermöglicht es Apps, automatisch Benachrichtigungen auszulösen, wenn der Benutzer einen bestimmten geografischen Bereich betritt. So, Achtung. Dazu muss die App nicht im Hintergrund laufen und es werden keine mobilen Daten verwendet. Apple speichert diese Informationen und löst diese Benachrichtigung automatisch aus, ohne den Standort des Benutzers an Bolt weiterzugeben. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie direkt auf der Webseite von Apple hier. Und unter hier in dem Link ist ein Verweis auf developer.apple.com. Und da wird diese Funktion tatsächlich erklärt.
Ja, also warum reiten wir drauf rum? Also das Betriebssystem von deinem iPhone weiß natürlich, wo du bist. Es hat GPS, es hat deine Netzverbindung, das weiß ganz genau, wo du bist. Jetzt ist die Frage, gibt es diese Information an eine App weiter? Ja, gibt es, wenn du es erlaubt hast. Hast du aber nicht. Ja, genau. Und deswegen war die Überlegung, hat Bolt vielleicht ein Workaround gefunden, um trotzdem an diese Informationen zu bekommen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn natürlich hat so ein Betriebssystem auch Lücken und natürlich gibt es da Möglichkeiten, weil du auch bestimmte Apps hast, wie zum Beispiel eine Twitter-App oder LinkedIn-App, die wirklich alles ausprobieren, was sie können, um an Informationen zu bekommen, die normalerweise das Betriebssystem nicht bekommen. Ja, und deswegen haben wir überhaupt diese Runde gedreht.
Ja, aber tatsächlich muss ich Bolt hier ein bisschen in Schutz nehmen. Die und auch andere, die diese Funktion nutzen, bekommen meinen Standort nicht mitgeteilt. Wenn du eine App schreibst und diese Funktion, die heißt UN Location Notification Trigger und UN steht für User Notifications, wenn du die die UN Location Notification Trigger setzt in deiner App, schreibst du rein, eine Latitude und Longitude, also du machst einen geografischen Punkt, dann gibst du einen Radius an, zum Beispiel 2 Kilometer oder sonst irgendwas.
Das war jetzt quasi Flughafen Prag, den die jetzt da eingetragen haben.
Zum Beispiel, genau. So, und dann sagst du Notification on Entry gleich True oder Notification on Exit gleich False oder umgekehrt oder was auch immer oder beides True oder was auch immer, beides False, ergibt keinen Sinn. Aber so, das heißt, entweder wenn du diesen Radius betrittst oder wenn du ihn verlässt, dann soll ein Trigger ausgelöst werden mit dem Text XY. Bei Bolt hieß der, wir sind auch in Prag. So, und jetzt kommt's. Diese Notification, wenn du die App installierst, übernimmt das Betriebssystem. So, das heißt, Apple hebt das quasi im iOS auf. Die App von Bolt läuft gar nicht. Und wenn ich dann in diesen Bereich komme, im Radius von 2 Kilometern, sprich am Prager Flughafen lande, dann löst das Betriebssystem eine User Notification aus, nämlich die: Herzlich willkommen in Prag, hier gibt's auch Bolt. So.
Ja.
Sagt aber der App nichts davon. Erst wenn ich auf diese Notification klicken würde, dann geht die App auf und dann weiß die auch, wo ich bin.
Das ist nämlich der Punkt, weil erstmal sagst du, das Betriebssystem löst es aus und Bolt weiß davon nichts, dass diese Notification ausgeführt wurde. Aber wenn du draufklickst und ich weiß nicht, wenn du die App danach öffnest, ob er es dann auslesen kann.
Ja, dann hat er ja die Berechtigung. Also die Berechtigung muss er haben für, wenn sie läuft. Das steht auch ganz klar in den Einstellungen hier. Bevor Sie diese Benachrichtigung mit diesem Trigger planen, als Softwareentwickler muss Ihre App die Berechtigung zur Nutzung von Call Location und die Berechtigung When in Use besitzen.
Ich meine es aber anders. Wenn du jetzt, du fliegst nach Prag, du kriegst die Notification, klickst nicht drauf, machst die App auch gar nicht auf in Prag, weil du sagst, brauche ich nicht. Fliegst wieder zurück nach München, machst dann die App auf, sieht dann Bolt, diese Notification wurde aber ausgelöst und weiß dann, dass du in Prag warst.
Glaube ich nicht, weil es ist tatsächlich eine User-Notification des Betriebssystems, die ja auch im gesperrten Zustand kam. Wenn ich diese Notification wegwische oder entferne, glaube ich nicht, dass Bolt das weiß.
Und meine Frage war jetzt, also warum machen das nicht alle? Weil das ist ja eigentlich eine super Möglichkeit, dir Spam auf dein Handy zu schicken. Ja, da mache ich einfach eine Location wie, keine Ahnung, Allianz Arena oder sowas, so diese Points of Interest in der Stadt, wo ich genau weiß, da kommen die Leute mal vorbei und schicken denen dann Spam auf ihr Handy. Da sagt uns der Ivo, nee, so einfach ist es nicht, die sind begrenzt. Du kannst nicht beliebig viele von diesen Triggern ins Betriebssystem reinsetzen und jede App kann das machen.
Genau.
Zum Glück.
Ja.
Also da hat Apple nochmal einen kleinen Filter vorgesetzt.
Aber das Allianz Arena Beispiel ist ganz praktisch, weil tatsächlich passiert mir das auch, wenn ich an der Allianz Arena vorbeifahre, bekomme ich eine Mitteilung, heute ist gar kein Spiel. Auf der Autobahn, die ja direkt neben der Allianz Arena fährt. Nein, also die haben auch eine Notification gesetzt, offensichtlich. Ich weiß das gar nicht, ich habe die Bayern-App gar nicht. Aber irgendeine App muss ich installiert haben. Ich glaube, das ist für das WLAN dort oder sonst irgendwas, die das auch auslöst. Also das geht wohl schon. Ja, also das funktioniert auch.
Aber da hast du ja keinen Flugmodus drin. Also hast du ja sozusagen auch die
Location. Das stimmt. Ja, genau.
Okay, also ich bekomme das nicht. Ich habe auch keine Allianz Arena App installiert, deswegen ich kriege die Notification nicht. Musst du mal gucken,
was aber pass auf, es geht noch weiter.
Als ob du auch nicht wüsstest, dass da kein Spiel ist, weil wenn da ein Spiel ist, dann bist du ja da.
Also ja, eben. Genau. Ja, aber trotzdem, pass auf, es geht noch weiter. Bolt hat dann weitergeschrieben. Also erstmal für mich alles geklärt. Die nutzen nichts irgendwie Falsches, um an Daten zu kommen, die ihnen nicht zustehen. Sondern es gibt eine Funktion, die das auslöst. Und übrigens muss man auch sagen, auch andere Apps nutzen die jetzt, nicht nur diese Bayern-App, sondern damit kannst du auch diese Location Finder machen, was weiß ich, dein dementer Vater oder sonst irgendwas, der das Haus verlässt, wo dann einfach ein Alarm losgeht, zum Beispiel. Und die Anzahl der Punkte ist tatsächlich begrenzt, hat der Ivo ja uns mal auch erklärt. Das heißt, du kannst nicht Tausende nehmen, aber Bolt hat offensichtlich bei mir gemerkt, der Kerl fliegt öfters nach Prag oder öfters nach Wien oder sonst irgendwas. Deswegen passiert das in den Städten, wo ich relativ häufig war.
Halt. Das ist wahrscheinlich hängt gar nicht mit dir zusammen, sondern andersrum. Die wissen, dass Leute, die ihre Home-Location im Münchner Raum haben, wahrscheinlich in Städte A, B, C fliegen, weil in dem Moment, wo du die App installierst, wissen die eigentlich noch nichts über dich.
Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, weil ich habe ja anhand der Daten, die sie mir geschickt haben, mal nachgeguckt, wo ich Bolt in meinem ganzen Leben schon mal benutzt habe. Und es waren tatsächlich die Städte, ich habe ja noch eine andere Notification gekriegt, nämlich aus Wien, wo ich Bolt-User war. Also offensichtlich Previous Locations setzen die hier als diesen UL Location Trigger. Das ist eine Vermutung, aber
ja, glaube ich fast nicht. Ja, aber weil halt auch, ja, weil es wahrscheinlich ist, weil die das eben wissen aus der Historie, dass die Leute halt wahrscheinlich in diese Städte oder vermehrt in diese Städte fahren und das auch nicht in jeder Stadt verfügbar ist. Also natürlich hast du es nicht in Ludwigshafen benutzt, weil es da vielleicht nicht geht, weißt du? Also
ja.
Also
ja, okay.
Das können wir nicht, ja, können wir jetzt nicht verifizieren. Nee. Ja.
Aber es geht noch weiter. Bolt schreibt, wir hoffen, dass diese Benachrichtigungen Sie nicht stören. Doch. Wir verwenden sie lediglich, um Sie darüber zu informieren, wo Ihr bevorzugter Fahrdienstanbieter verfügbar ist. Das sind die zwar nicht, aber ist egal. Ich finde das ja typisch geschrieben. Aber pass auf, wenn Sie dies stört, können Sie diese Funktion deaktivieren. Gehen Sie dazu einfach unter Mein Profil, Kommunikationseinstellungen, Reisen und dort die Option Reisebenachrichtigung deaktivieren und dann passiert das nicht mehr.
Das heißt, die Trigger werden dann gelöscht aus dem Betriebssystem und du kriegst nichts mehr.
Genau, oder das Betriebssystem setzt die einfach auf False und schickt dir einfach keine raus. Weiß nicht, wie rum auch immer, man kann die auch abstellen. Und dann habe ich geguckt, mein Profil gibt's gar nicht, das heißt Account. Dann war es Kommunikationseinstellung, gibt's auch nicht, das heißt bevorzugte Kommunikation. Und Reisen gab's auch nicht, das heißt unterwegs. Also da hat die Übersetzung von ihren Textbausteinen offensichtlich nicht ganz funktioniert. Aber ich habe es tatsächlich gefunden und abgestellt. Und wenn ich das nächste Mal dahin fliege, dann achte ich drauf.
Ja, und das ist doch geklärt. Also es passiert nichts Falsches damit, weil wir haben natürlich antizipiert, dass Apps versuchen, was sie können. Machen die gar nicht. Die machen alles im Rahmen. Alles gut.
Soweit. Genau, finde ich auch. Also eigentlich völlig in Ordnung. Aber ich habe noch am Schluss noch vielleicht eine Sache. In dieser ganzen Mail von dem Datenschutzbeauftragten, oder in dem Fall war es Hermine, glaube ich, die letzte Mail geschickt hat, waren zwei Links drin. Ein Link war auf die Datenschutzseite nochmal von Bolt. Und die zweite war halt eben zu dieser Apple Developer Page, wo man eben diese UN Location Notification Trigger Funktion beschreibt. Und ich bin ja einer, der nicht immer sofort auf irgendwas draufklickt, sondern erst das Gehirn einschaltet, was ich ja auch in meinen ganzen Vorträgen immer versuche, den Leuten zu erklären. Aber in diesem Fall habe ich es tatsächlich nur durch Zufall gemacht. Ich fahre erst mit der Maus über den Link. Und soll ich dir was sagen? Der Link zu apple.developer.com geht gar nicht erst zu zu developer.apple.com, sondern beide Links sind mit einem AWS TrackMe Link vorversehen. Ja, das heißt, der Datenschutzbeauftragte von Bolt trackt, ob ich seine Antwort gelesen habe und auf die Links geklickt habe.
Ja, das ist frech. Das ist echt frech. Naja.
Unverschämt. Was für eine Frechheit. Wie kommt man dazu, sowas zu machen, als Datenschutzbeauftragter so eine Antwort zu schicken mit TrackMe Links? Also ich habe gedacht, mir haut's den Vogel raus.
Ja, das finde ich auch grenzwertig, aber gut, das ist wahrscheinlich in vielen Marketing-Umfeldern, und da machen wir uns nichts vor, diese ganzen App-Companies, die sind sehr marketinggetrieben und datengetrieben. Es ist wahrscheinlich ganz normal, dass alles, was da rausgeht, irgendwie nachvollzogen wird. Wer klickt da wann, von wo drauf und so weiter.
Ich bin auch fast sicher, dass das deren System beim Rausgehen einfach jeden Link automatisiert damit versieht, so wie andere Firmen ja bei eingehenden Mails die Links irgendwie mit einem Warnhinweis versieht oder über eine Sandbox schiebt. Aber ehrlich gesagt, bei der Antwort fand ich es richtig frech, ehrlich gesagt.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, aber gut. Haken wir es ab. Case closed. Ja,
so ist es.
Jetzt war natürlich noch ein anderes Instagram-Reel, was ich gefunden hatte die letzten Wochen, wo jemand gesagt hat, hey, das neue ChatGPT mit dem Reasoning-Model, das kann noch viel mehr und hier ist ein super Einsatzzweck, und hat da ein Bild hochgeladen, und das ChatGPT hat das Bild analysiert und hat gesagt, wo wurde es aufgenommen. Und da dachte ich mir, das ist natürlich schon, also wenn das funktioniert, ist das eine große Sache, weil nicht die EXIF-Daten von dem Bild ausgelesen werden. Also wenn du mit einem iPhone ein Foto machst, wissen wir hoffentlich mittlerweile alle, steht da genau drin die GPS-Koordinaten, wo das aufgenommen wurde. Das auszulesen, also das kann jeder, kein Problem. Was ChatGPT aber macht, ist, Es schaut sich wirklich das Bild an, und zwar jedes Detail auf dem Bild, und versucht rauszufinden, wo das Bild aufgenommen wurde. Haben wir getestet, Tobi, ne?
Haben wir getestet, weil wir uns gedacht haben, Mensch, das wäre doch super spannend, wir suchen uns von irgendeiner Influencerin, die wir alle mal kennenlernen wollten, wo wir ein Autogramm wollen, oder von irgendwelchen Onlyfans Models oder sonst irgendwas, die ganz viele Leute, du verstehst schon, was ich meine. Es geht darum, dass Menschen einfach die Fotos posten, trotzdem ihre Privatsphäre wollen, und es genügend Vollidioten da draußen gibt, die trotzdem versuchen herauszufinden, wo die wohnen. Und das wäre natürlich tatsächlich problematisch, wenn jetzt eine KI in der Lage wäre, anhand, keine Ahnung, drei Bäumen im Hintergrund festzustellen, ah, guck mal, das ist die Lessingstraße in Osnabrück. Und dann stehen bei diesem OnlyFans-Model eben dann plötzlich irgendwelche sabbernden Typen vor der Tür. Und genau das wäre ein Problem. Und deswegen haben wir uns das mal ja angesehen.
Genau, ich habe jetzt das Gegenteil von einem OnlyFans-Model genommen. Ich habe ein Foto von dir genommen, Tobi. Du hast mir ein Urlaubsfoto geschickt. Also was heißt Urlaubsfoto? Ist vielleicht
ein verlängertes Wochenendefoto.
Ja, aber es war jetzt kein Foto vom Eiffelturm oder sowas, sondern es war ein Schnappschuss, den du gemacht hast. Ich beschreibe mal das Foto. Ich würde sagen, aus einem Hotelrestaurant. Man hat quasi noch du stehst in einem Hotelrestaurant, fotografierst aus der Scheibe raus, hinter der Scheibe siehst du noch so eine kleine Terrasse und dann einen See, ein bisschen Berge, ein bisschen Bäume. Also ein ganz normaler Schnappschuss, wie ihn jeder 65-Jährige mit seinem Handy macht. Das ist einfach schön.
Okay, ich bin jetzt noch nicht 65, aber ich mache Fotos wie ein 65-Jähriger anscheinend in deinen Augen. Aber ja, du hast übrigens noch am Ende des Sees am anderen Ufer noch, und das ist vielleicht ganz wichtig, ein Strandbad quasi. Also da gibt's ein relativ markantes Gebäude, das ein Strandbad ist, wo sich halt ältere Damen und Herren wie ich umziehen, bevor sie ins eiskalte Wasser springen von diesem See.
Also ich habe das Bild erstmal bereinigt, indem ich quasi die EXIF-Daten rausgenommen habe, also die Location-Daten rausgenommen habe. Die geht ganz einfach, ich habe es mir selbst per WhatsApp geschickt, weil WhatsApp nimmt das aus den genannten Gründen auch raus, was auch gut ist, und habe es dann bei ChatGPT hochgeladen. Ich habe gesagt, wo wurde dieses Foto aufgenommen? Und dann fängt ChatGPT an zu überlegen. Und das hat auch lange gedauert. Es hat 8,5 Minuten gedauert, roundabout, wo er sich wirklich jedes Detail von dem Foto auch angeschaut hat. Er hat gesagt, ah, das sind Bäume, da ist ein See, da sind Berge. Dann hat er erstmal geguckt, ah ja, okay, da sind Berge, Bäume, See. Das könnte zum Beispiel hier in Tirol irgendwas sein. Das könnte der Walchsee sein, weil der so eine gewisse Form hat, könnte das der sein. Dann guckt er nach, ah ja, da ist ja noch eine Terrasse. Das schaut aus wie eine Hotelterrasse. Welche Hotels sind denn am Walchsee? Dann spuckt er dann drei Stück aus und sagt er, ja, das Hotel, das hat aber eine Steinterrasse, das kann es also nicht sein. Das hat eine Holzterrasse, das könnte es eher sein. Und dann geht er immer weiter sozusagen auf diesem Foto. Bis hin zu, finde ich, Indoor-Fotos von dem Hotel, wo ich sehe, ob die Kissen, die auf der Couch liegen, die gleiche sind wie auf dem Foto da, und versucht sich sozusagen hinzutasten. Detail für Detail, also nicht Pixel für Pixel, wie man das früher gemacht hat, sondern Detail für Detail. Und am Ende spuckt er mir aus, das ist das Hotel, keine Ahnung, Sporthotel sowieso am Walchsee oder Walchensee. Und dann habe ich dir das geschickt, Tobi, na, bist du da? Und deine Antwort war?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht.
Überall.
Er sagte überhaupt sogar noch.
Stimmt ja auch nicht.
Nein, also ja, weil es Tirol war, okay, weil Berge und, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so abwegig, das ist nicht Chile oder sonst irgendwas, das war sicherlich anhand der Vegetation schon erkennbar. Aber er sagte auch, man sieht auf der anderen Seite auch noch das berühmte Strandbad vom Walchsee. Und ja, also unter uns gesagt, am Walchsee gibt's kein Strandbad und auch kein berühmtes. Da gibt's einen Badestrand, das ist aber tatsächlich alles. Und der Rest hat schlicht und ergreifend überhaupt nicht gestimmt. Hm. Und das war dann schon echt spannend, weil man das schon finden kann. Ich habe nämlich dieses gleiche Foto dann bei Google Lens hochgeladen. Also Google Lens ist ja eine Funktion von Google, ist die Fotosuche von Google. Also das, was man im Web machen kann, gibt's halt auf dem Handy in der Google Fotos App, und dann klickt man auf Lens und dann versucht er herauszufinden, den Schmetterling, den du da fotografiert hast, das ist der Schwarznachtfalter, der ist vom Aussterben bedroht, und so weiter. Also der versucht, Bilder zu analysieren. Und ich habe dann das Gleiche ohne KI, nicht 8 Minuten, bei Google gemacht, und das Erste, was er mir sagt, ist, das ist der Schwarzsee. Und das stimmt. Mhm. Also die Bildersuche bei Google war viel effektiver als die KI. Was aber nichts heißen muss, weil das kann bei einem Foto natürlich auch Zufall sein.
Das war jetzt bei so einem Foto, wo du im Prinzip ja nur Natur hast, wahrscheinlich einfacher für Google. Mhm. Wir haben es nochmal getestet in der Stadt, haben quasi aus einem Bürogebäude raus fotografiert. Mhm. Und auch da fängt er an zu überlegen und schaut sich jedes Schild an, was er sieht, jedes Firmenschild, was irgendwie auf dem Bild zu sehen ist, im Hintergrund eine Kirche oder ein Stromkraftwerk und so weiter. Aber auch da hat es nicht funktioniert. Also sprich, es wird bestimmt den Punkt geben, wo das besser funktionieren kann. Mhm. Aber je nachdem, wie viel Informationen auf dem Bild sind, wird das auch schwierig sein. Also
ja, ich habe auch noch einen Test gemacht. Da war der untere Teil des Olympiaturms in München zu sehen. Also die Stange, sage ich jetzt mal, ohne oben das Drehrestaurant und so weiter. Und aber im linken Teil des Bildes noch relativ klein, aber deutlich erkennbar, auch ein kleines Stück des Olympiazeltdaches von München. Also eigentlich ziemlich etwas, wo man sagen kann, das passt. Ja. Und die Antwort der KI war auch nach 5 Minuten überlegen war, ich bin sicher, dass dieses Foto in Düsseldorf aufgenommen wurde mit Blick auf den Rheinturm im Hintergrund. Solche Perspektiven sind typisch für Wohnungen und Apartments im Stadtteil Unterbilk, insbesondere im Bereich des Medienhafens und entlang des Rheins. Knapp 650 oder noch 700 irgendwas Kilometer daneben, würde ich sagen. Also tatsächlich, diese ganzen Instagram-Dinger, wo man irgendein Foto mit 3 Bäumen im Hintergrund hochliefert und dann sagt er, gib mir die Koordinaten. Ganz ehrlich, entweder hast du da einen Eiffelturm drauf oder irgendwas, was wirklich eindeutig zu erkennen ist, aber dann brauchst du nicht die KI, dann geht das auch mit einer Google-Bildersuche. Oder, und das ist meine Vermutung, die haben doch die Metadaten noch drin gehabt. Weil wenn du dann Bild hochlädst und sagst, gib mir die Koordinaten und der spuckt die aus, dann hat er die aus den Metadaten des Bildes entnommen. Da würde ich Geld wetten drauf.
Aber ich sag dir, warum es trotzdem interessant ist, die Thema, aus 2 Gründen. Ich habe zum Beispiel noch ein Foto gemacht hier aus dem Garten, da war nichts drauf, außer einem Zaun und ein paar Häuser und ein paar Dächern und so weiter. Und er hat mir trotzdem gesagt, das ist wahrscheinlich in Süddeutschland aufgenommen. Das ist jetzt jetzt noch nicht die super Hammer-Information, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal so eine Näherung habe, dann ist es für Social Engineering auch schon wieder hilfreich, ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt nur weiß, du hast Urlaub gemacht irgendwo in Südtirol oder bei Kitzbühel oder sonst wo, dann hilft das ja auch schon wieder weiter, um eine, sage ich mal, Vertrauensbasis zu dir aufzubauen. So, hey, Tobi, ich habe dich die Tage hier gesehen, warst du bei Kitzbühel? Oder wir haben uns da auf der Veranstaltung kennengelernt, du warst ja auch da, ja. Also, weißt du, es gibt schon Informationen, die letzten Endes da wieder ausgenutzt werden können. Das ist natürlich noch nicht so weit, dass du jetzt dein Influencer stalken kannst und bei dem vor der Haustür stehst, zum Glück, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch noch weitergeht und durch mehr Informationen sozusagen oder durch besseres Reasoning auch noch enger wird der Radius, den du findest. Also es ist noch nicht vorbei.
Also du bringst mich aber jetzt auf eine sehr positive Idee. Also das war jetzt eher ein negativer Ansatz natürlich wieder. Und ich gebe dir recht, der ist natürlich auch problematisch, weil den halt jeder nutzen kann. Aber ich erinnere mich, ich gucke ja öfters mal bei Europol rein. Da gibt's ja so eine Webseite, wer kennt dieses Objekt? Und da werden meistens aus leider Missbrauchsvideos von kleinen Kindern irgendwelche Täter gesucht. Und die haben halt, was weiß ich, da ist im Hintergrund von so einem Video offensichtlich ein Kalender zu erkennen oder irgendwie eine Trinkflasche und die Polizei fragt, wo wurde die verkauft, aus welchem Land ist die? Und ich weiß, da gibt's auch ein paar Dinger, da weiß man irgendwie so einen Balkon zu sehen oder sonst irgendwas. Da wäre es sicherlich mal ganz spannend, jetzt nach einigen Jahren, diese Fotos von damals, also das gibt's ja schon seit bestimmt 10 Jahren, kann ich mich erinnern, diese Trace This Object-Seite, die alle nochmal durch eine KI zu jagen und vielleicht einfach festzustellen, das ist Südamerika oder eher Spanien oder Deutschland oder sonst irgendwas. Guter Punkt.
Ja, also versuchen kann man's. Gerade in dem Komplex muss man natürlich aufpassen, ob die Ergebnisse dann auch passen. Also da sollte man jetzt vorsichtig sein mit irgendwelchen Verdachtsmomenten. Ja, aber
ja, ich glaube, dass das auch eher was ist für die Polizei. Also dass ich hoffe, dass die das jetzt tatsächlich schon machen, aber ich habe jetzt erst das erste Mal dran gedacht. Natürlich wäre es sinnvoll, jetzt auch solche alten Bilder da durchzujagen und vielleicht dann eben schon eine gewisse Richtung in die Location zu kriegen, weil das hilft ja oft, also manchmal wissen die offensichtlich gar nicht, in welchem Land die ansetzen müssen. Und dann ist natürlich schwierig mit den Ermittlungen.
Ja, klar. Also in den Fällen kann da schon vielleicht ein paar Informationen liefern, die du so schwer kriegst. Also, ja. Weil du weißt halt nicht, wie sehen denn Häuser in Chile aus normalerweise. Keine Ahnung. Ja. Also du kannst natürlich gucken bei Google Maps oder sowas, aber wenn so eine KI sagt, okay, ich durchsuche jetzt mal die ganze Welt, geht's natürlich einfacher, ganz klar.
Ja, natürlich, klar.
Also Fazit, ein paar Fakes im Internet unterwegs gewesen. Also einmal Fahrradschloss, wahrscheinlich nicht echt. Und das KI-Thema auch eher ein Fake.
Ja, aber wir haben auch zwei neue Apps, also Noodle und nicht so sinnvoll zum Nutzen, Backup2Go.
Backup2Go. Super, dann würde ich sagen, dann...
To-Go ist jetzt richtig, oder?
To-Go jetzt ins Wochenende.
Dann, genau.
Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.